Ja, ich habe euch am Anfang eine Frage mitgebracht. Da braucht ihr jetzt euren Sitznachbar. Und zwar die Frage ist, was war die längste Distanz, die du jemals in deinem Leben gelaufen bist? Also Laufen ist das österreichische Laufen, nicht das deutsche, also gerannt bist. Gell? Was war die längste Distanz? Wann war das? Warum? Und wo war das? Also erzähl mal deinem Nachbar, wann das war. Ja, es scheint so, als können sich die meisten von euch daran erinnern. Also machen wir eine kurze Umfrage. Wer von euch ist schon einmal einen 100-Meter-Lauf gelaufen? Okay, das geht sich bei den meisten noch aus. 5 Kilometer? Okay, einen Halbmarathon? Okay, da wird es schon ein bisschen spärlicher. Marathon? Okay, heute haben wir keinen Marathonläufer dabei. Aber egal, ob du schon mal einen Marathon gelaufen bist oder nicht, ich meine, wir können auch gerne mal gemeinsam einen Marathon laufen, wenn ihr Lust habt. Aber jeder von uns hat schon mal den Start gesehen, oder? Also den Start von einem 100-Meter-Lauf, klar, aber auch den Start von einem Marathon. Und die zwei sind sehr verschieden, gell? 100 Meter, die Leute knien da, gell? Sie hören ganz genau zu, auf die Sekunde, Millisekunde, wenn möglich, gell, damit sie ja nichts verpassen, damit sie genau im richtigen Moment weglaufen, damit sie dann es womöglich schaffen, innerhalb von, weiß ich nicht, je nachdem, wer du bist, unter 10 Sekunden diese 100 Meter Lauf zu vollenden. Gell. Also da wird alles geben innerhalb von diesen 10 Sekunden. Hast du schon mal gesehen, den Start von einem Marathon? Also auch die Profis, die stehen dann ganz vorne, gell, da laufen meistens viele Leute, auch die Profis stehen in erster Reihe. Und das ist jetzt nicht so, dass die langsam laufen, aber die gehen es ein bisschen gemächlicher an. Sie geben nicht Vollgas, sondern sie lassen sich ein bisschen Zeit. Warum ist das so? Klar, weil sie 40 Kilometer laufen. Gell? Und diese Erwartung auch haben. Aber was wäre, wenn da jetzt einer dort ist und der läuft diesen Marathon los, als würde er einen 100-Meter-Lauf laufen? Wäre ein bisschen komisch. Gell? Er hat eine komplett andere Erwartung. Und dieses Bild, das ist ein bisschen dieses Bild vom Hebräerbrief. Das ist diese Frage, hey, wie kann ich diesen Marathon laufen, dass ich am Ziel ankomme? Wenn ich am Anfang schon alles gebe, schon alles eininvestiere, meine Energie, dann werde ich am Ziel nicht ankommen. Also die Frage ist, wie kann ich diesen Marathon des Lebens, diesen Marathon des christlichen Glaubens laufen? Das ist so meine Art und Weise, das Buch Hebräer zusammenzufassen. Und auch heute geht es ein bisschen um diese Frage. Und so, wenn du die Bibel da hast, schlag auf mit mir. Wir sind im Hebräer 3 und wir sind dabei, dieses Buch Vers für Vers durchzugehen und zu schauen, was wir da lernen können von dem, was wir da sehen. Also im Hebräer 3, ich lese einmal den ersten Vers. Du hast Folgendes. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Und wir lesen nicht nur 6 Verse, ich lese gleich die ganzen 6 Verse am Anfang. Vers 2, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größerer Ehre wert geachtet worden als Mose. Wie er doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemandem gebaut. Der aber alles gebaut hat, das ist Gott. Und auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus, zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Also ich habe bewusst eine Übersetzung genommen, die ein bisschen wörtlicher ist, also vielleicht ein bisschen hölzerner oder ein bisschen holpriger. Aber wir nehmen uns jetzt Zeit und wir schauen das jetzt einmal gemeinsam durch. Schaut mit mir Vers 1, ich lese noch einmal.
Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus.
Schauen wir uns nochmal ein paar Begriffe an. Das erste Wort ist immer so ein ganzes Schlüsselwort, daher. Gell? Das heißt, du musst eigentlich mal zurückgehen und sagen, hey, was hast du denn vorher gesagt? Weil aufgrund von dem, was vorher gesagt worden ist, jetzt sage ich Folgendes. Und vorher hat er verglichen Jesus mit den Engeln und hat uns versucht zu erklären, wer Jesus ist. Und dann hat er beschrieben, was Jesus alles gemacht hat, wie Jesus Mensch geworden ist, wie er den Tod besiegt hat, Satan besiegt hat, die Sünde auf sich genommen hat und einfach wer dieser Jesus ist, wie er sich erniedrigt hat. Und weil er das alles gemacht hat, daher, darum, sagt er jetzt Folgendes. Er sagt, ihr heiligen Brüder, kann auch da Schwestern einsetzen, ihr heiligen Brüder und Schwestern, ihr heiligen Geschwister, das einzige Mal in der Bibel, wo wir das sehen, dass dieser Begriff so kommt, heilige Brüder, heilige Geschwister. Und das zeigt schon ein bisschen, an wen dieser Brief geschrieben ist. Der ist an Heilige geschrieben und das sind Christen. Also dieser Brief und auch dieser Text heute, da geht es um Christen. Wenn du Christ bist, darfst du dich angesprochen fühlen heute. Er sagt, um dich geht es, du heiliger Bruder, du heilige Schwester, du Kind Gottes, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung. Das Wort Anteil ist sowas wie Geschäftspartner, ist sowas wie ein Partner. Du bist ein Partner Gottes, du bist ein Teilhaber, du hast Aktien gekauft von dem, was jetzt gleich kommt. Von der himmlischen Berufung. Wieder ein Begriff, der nur da in der ganzen Bibel zu finden ist, himmlische Berufung. Und wenn man Berufung denkt, dann denkt man oft schnell, also ich bin berufen, dorthin zu ziehen, ich bin berufen, diesen Job auszuführen, ich bin berufen, diesen Mann oder diese Frau zu heiraten. Aber Berufung in der Bibel hat viel mehr mit unserer Identität zu tun. Es hat damit zu tun, wer du bist. Du bist berufen worden, ein Kind Gottes zu sein. Gott hat dich zu sich gerufen. Du bist berufen worden, ein Leben zu führen, das heilig ist. Ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Du bist berufen worden, mit ihm zu sein. Und da geht es um diese himmlische Berufung, diese zwei Wörter, die da, wie ich schon gesagt habe, einzigartig sind, gell? Die da zusammenkommen. Da geht es um unseren Anteil, den wir haben, dass wir einmal mit Gott in der neuen Schöpfung sein werden. Der himmlischen Berufung. Und das ist ein bisschen ein komischer Gedanke. Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken schon gehabt hast. Ich habe den schon gehabt. Das heißt ja auch im Hebräerbrief, meine Heimat ist im Himmel, gell, ist nicht da. Meine Heimat ist also an einem Ort, wo ich noch nie war. Ein bisschen komisch, oder? Weil jeder von uns hat Heimat, gell, wenn ich sage, hey, wo bist du daheim? Dann hast du wahrscheinlich eine Adresse, ein Haus, gell, Wohnung, das ist deine Heimat. Aber die Bibel sagt, wenn du Christ bist, dann ist das nicht deine Heimat. Dann ist der Himmel, die Neuschöpfung, dort, wo Gott ist, deine Heimat. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, stellt euch vor, ein Ehepaar, das vielleicht keine Kinder kriegen kann oder vielleicht kann es Kinder kriegen, aber es entscheidet sich, einen Sohn oder eine Tochter zu adoptieren. Und sie schauen genau her, wo kommt dieser Sohn, wo ist diese Tochter und schlussendlich gibt es jemanden, der ausgewählt wird für sie. Gell? Und sie lernen, diese Person ist aus der Stadt. Und sie sehen ein Foto schon und dann gibt es die ganzen Papiere, die ausgefüllt werden. Gell? Und dann schlussendlich nach einem monatelangen, vielleicht sogar jahrelangen Prozess, endlich kommt dieses Kind rein und der Vater sagt zu ihm, willkommen zu Hause. Dieses Kind war noch nie da, aber was drückt er damit aus? Er sagt, jetzt bist du daheim. Das ist der Ort, wo dein Zuhause ist. Und so sehe ich auch dieses Bild in der Bibel, was wir da sehen, gell? Von uns Gläubigen. Aber wenn wir noch nie dort waren, dort sind wir dann wirklich zu Hause. Nicht in der Straße, wo du wohnst, nicht im Reckerbachweg 9, wo auch immer du daheim bist. Und weil das alles so ist, gehen wir zurück zu diesem Vers, weil wir Anteil haben, weil wir Aktien haben, weil wir Teilhaber sind von dieser Berufung, also weil uns das versprochen worden ist, sollen wir etwas machen. Betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus Christus. Wir sollen betrachten. Das Wort können wir übersetzen mit ansehen, anschauen. Manche Übersetzungen sagen, richtet die ganze Aufmerksamkeit, richtet dein ganzes Herz, richtet dein ganzes Augenmerk auf das Folgende. Auf den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Auch wieder da, ich werde jetzt gar nicht so viel darüber erzählen, aber auch da, das einzige Mal in der Bibel, wo Jesus Apostel genannt wird, ist da. Apostel bedeutet Gesandter. Das heißt nicht, dass einer der 12 Apostel war, sondern er ist gesandt worden vom Vater. Jesus ist gesandt worden, hat seinen Auftrag ausgefüllt. Was war sein Auftrag? Es war, Hohepriester zu sein, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Autor vom Hebräerbrief wird noch viel drüber reden, deshalb reden wir da jetzt gar nicht so viel drüber, was es heißt, dieser Hohepriester zu sein. Aber er ist dieser Hohepriester unseres Bekenntnisses. Und auch das ist wieder ein Schlüsselwort in diesem ganzen Hebräerbrief. Und ich habe da ein paar Verse mitgenommen, kann man die Folie einblenden. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, heißt in Hebräer 4, der den Himmel durchschritten hat, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Dieses Wort kommt immer wieder vor, es gibt noch mehr Beispiele im Hebräerbrief, wo es darum geht, das Bekenntnis unseres Glaubens. Was ist das? Es ist das Evangelium, es ist die gute Nachricht. Aber es hat diesen Beigeschmack, dass es was ist, was man ausspricht. Was im Herzen stattfindet, aber was gleichzeitig auch nach außen geht. Gell? Ich bekenne etwas. Ich bin ein Bekenner. Also ich bekenne mich zu diesem Bekenntnis. Das heißt, Christ zu sein bedeutet nicht nur zu sagen, hey, ich glaube im Herzen, ich glaube intellektuell, Hakal, Gott existiert, Hakal, Jesus ist gestorben, sondern es hat auch etwas zu tun mit dem, was ich sage, was ich rede, wie ich lebe. Gell? Und das ist Jesus. Er ist derjenige, der uns dieses Bekenntnis, dieses Evangelium gegeben hat, und wir sollen jetzt Folgendes machen. Wir sollen das betrachten, genau anschauen. Und dieses Wort betrachten, ich habe da mal ein paar andere Bibelstellen, wie das auch noch verwendet wird, zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Da hast du darüber geredet, wie Mose den Dornenbusch gesehen hat, und dann hat er Folgendes gemacht. Als Mose das sah, verwunderte er sich über diese Erscheinung, und als er hinzutrat, um sie zu betrachten, erging die Stimme des Herrn anhin. Also er hat den Dornenbusch gesehen und er hat gesehen, was da ist. Und dann hat er folgendes Wort gesagt, das muss ich mir jetzt genau anschauen. Und er ist hingegangen und hat sich genau angeschaut, was das ist. Gell? Oder anderes Beispiel im Lukas 12, da erzählt Jesus, er verwendet das gleiche Wort, er sagt folgendes, betrachtet die Raben. Sie sehen nicht und sie ernten nicht, sie haben weder Speise noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer von euch aber kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge einen einzigen Tag dazusetzen? Wenn wir nicht einmal dieses geringste Vermögen, was sorgen wir uns dann um den Rest? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich aber sage euch, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Jesus sagt das Gleiche. Er sagt, hey, schau dir die Vögel an. Schau dir die Lilien an. Und was meint er damit? Er meint nicht so, ja, schau mal kurz und dann gehst weiter, sondern dieses Betrachten, hey, du nimmst dir Zeit. Das passiert nicht zufällig, sondern du entscheidest dich bewusst. Ich möchte da jetzt genau hinschauen. Das genau sehen, genau studieren. Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Frau, also einer Professorin an Harvard. Und diese Professorin, die hat Kunstgeschichte gelehrt. Und sie hat Folgendes gemacht. Sie hat jedes Mal, wenn sie einen Kurs gestartet hat, hat sie allen Schülern den gleichen Auftrag gegeben. Sie hat gesagt, hey, sucht euch irgendein Museum aus und in diesem Museum sucht euch ein Gemälde aus. Und vor dieses Gemälde setzt ihr euch dann hin und ihr schaut es 3 Stunden lang an. Die Antwort von diesen Schülern war immer die gleiche. Was? 3 Stunden? Wahnsinn, was ich in der Zeit alles machen könnte. Was will ich in 3 Stunden? Ach, so ein Bügel anschauen, das sehe ich dann eh nichts. Also das habe ich eh gleich gesehen. Gell? Vielleicht warst du am Kunsthistorischen Museum in Wien. Gell? Wenn du da durchgehst, es sind so viele Tausende von Gemälde. Vielleicht verwendest du 5 Sekunden, 10 Sekunden für ein Gemälde und dann gehst du zum nächsten. Gell? Und dort sagst du 3 Stunden. Und sie berichtet dann, das ist ein Interview, und sie erzählt dann dieser Person, sie sagt, die Anfangsreaktion von all diesen Studenten ist immer die gleiche. Sie sagen, was, 3 Stunden? Absolut verrückt. Gell? Und dann am Ende sagen sie, Wahnsinn, ich habe so viel gesehen, dass ich am Anfang einfach gar nicht gesehen habe. So viel, dass erst nach einer Stunde, nach einer halben Stunde, was mir dann erst aufgefallen ist. Warum? Weil sie es betrachtet haben. Das ist dieses Bild, das der Autor vom Hebräerbrief da zeichnet. Und natürlich, Jesus ist jetzt kein Bild, er ist kein Gemälde, er ist eine Person. Aber wir sind aufgerufen, ganz genau hinzuschauen, wer diese Person ist. Und dann wird Jesus beschrieben. Und in den nächsten 5 Verse, da geht es jetzt um Jesus und Mose. Also wir haben ja schon erklärt, dass Jesus mit den Engeln verglichen worden ist. Und jetzt wird Jesus dann mit Mose verglichen. Und die berechtigte Frage, vielleicht stellst du dir die Frage, ich habe mir die gestellt, gell? Wieso vergleicht er zuerst mit den Engeln und dann mit Mose? Also Engeln sind irgendwie so diese Wesen, wir haben ja darüber geredet, gell? Die wirklich mächtig sind. Und dann ist der kleine Mose, gell? Okay, war ein guter Typ, aber das wäre circa so, als würdest du sagen, ja, ich bin ein starker Mann oder starke Frau, ich gehe ins Fitnesscenter und ich bin stärker wie der Arnold Schwarzenegger. Also der hat absolut keine Chance gegen mich. Gell? Jetzt ist er 60 oder 70, aber ich bin sogar stärker, wie wenn er 30 gewesen wäre. Und weißt du was, ich sage dir noch was, ich bin sogar stärker wie der Raphael Vorer. Und ja, also es ist jetzt kein Geheimnis, ich bin jetzt nicht der Muskelpaket da. Gell? Irgendwie ein bisschen antiklimaktisch, also Arnold Schwarzenegger, Raffi. Gell? Okay. Engel, Mose, wie passt das zusammen? Und da müssen wir verstehen, dass der Mose für die Juden damals der Prophet, das Beispiel überhaupt war. Das war die Person, auf die alle Juden hochgeschaut haben. Das war die Person, die am meisten erwähnt worden ist, abgesehen von David im Alten Testament und abgesehen von Jesus in der ganzen Bibel, ist der Mose. Er war der Prophet von allen Propheten. Und dieser Mose wird sogar teilweise verglichen mit den Engeln. Und der wird teilweise in verschiedenen Wegen beschrieben. Und ich habe euch da ein Zitat mitgenommen von einem Buch. Das ist ein Buch, das ca. 200 vor Christus geschrieben worden ist. Das ist eines der Apokryphen. Da wird Folgendes gesagt über Mose. Mose, dessen Name hochgepriesen wird, hat ihm die Herrlichkeit gegeben wie den Heiligen und ihn groß gemacht, sodass die Feinde ihn fürchteten. Er ließ ihn mit seinen Worten Zeichen tun, machte ihn herrlich vor Königen, gab ihm Befehle für sein Volk und zeigte ihm seine Herrlichkeit. Geht noch weiter. Er hat ihn um seiner Treue und Demut willen geheiligt und das allen Menschen erwählt. Er ließ ihn seine Stimme hören und führte ihn in dunkle Wolke. Er hat ihm die Gebote gegeben von Angesicht zu Angesicht, das Gesetz des Lebens und der Weisheit, damit er Jakob den Bund lernen sollte und Israel seinen Ordnungen. Also da wird Mose beschrieben und wird einfach hingestellt als das Beispiel schlechthin. Also das ist der, sag's mal meine Worte, der Superchrist, den es überhaupt gibt im Alten Testament. Und der wird jetzt mit Jesus verglichen. Und was wird gesagt von ihm? Vers 2. Welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, da geht es um Jesus, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Mose war treu, das haben wir auch da jetzt gerade gesehen in den Apokryphen, wo Mose als treu beschrieben, und auch Jesus ist treu. Und der ganze Hintergrund von diesem Text, da geht es um 4. Mose, das lese ich jetzt gar nicht, aber da wird die Treue verglichen von Jesus mit Mose. Und Mose wird jetzt noch nicht irgendwie schlecht gemacht und gesagt, ah, da war noch ein bisschen treu, sondern gesagt, hey, der war echt ein Beispiel an Treue. Aber auch Jesus war treu. Und er hat gesagt, in seinem ganzen Haus, und dieses Wort Haus, das kommt jetzt 7-mal vor in diesem Abschnitt, das ist auch wieder so ein Schlüsselwort, und da geht es jetzt nicht um ein Haus, wortwörtliches Haus, gell, sondern da geht es, das Haus sind Menschen. Das sind wir, das bin du und ich. Wir sind das Haus Gottes als seine Gläubigen, als seine Kinder. Er wohnt in uns. Und für Mose natürlich, wenn es da um sein Haus geht, da geht es um das Volk Israel damals. Mose war treu in diesem Volk, in dieser Zeit, in dem er gelebt hat. Aber dieser, Vers 3, ist größerer Ehre wert geachtet worden als Mose. Wie er doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemand gebaut, der aber alles gebaut hat, ist Gott. Also da geht es um dieses Haus und da wird gesagt, hey, Jesus hat aber noch viel mehr Ehre verdient, noch viel höhere Stellung als dieser Mose. So wie jemand, der ein Haus baut, mehr Wert, mehr Stellung, mehr Ehre verdient, wie der, der im Haus wohnt, gell? Oder im Haus ist. Der Petersdom in Rom ist absolut schön. Vielleicht warst du schon mal dort, gell? Ist gewaltig, absolut imposant. Aber viel mehr Ehre verdient der Michelangelo, der Großteil zumindest davon gebaut hat. Das Teleskop ist eine unglaublich spannende, interessante Erfindung, wo man unglaublich viel entdecken kann. Aber das Teleskop an sich ist nur ein Ding. Viel mehr Ehre verdient der, der es gebaut hat, der Galileo. Und so, das ist dieses Bild, was wir da sehen, wo verglichen wird, wie Mose und Jesus, wie die zwei zusammenpassen. Und dann wird über Mose gesagt, er ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus, zum Zeugen dessen, was verkündet werden sollte. Und noch einmal wird gesagt, das hat er schon vorher mal gesagt, der Mose war treu. Er ist treu gewesen in seinem Diener, aber dann Jesus als Sohn über sein eigenes Haus. Also wird nochmal gesagt, hey, Mose war treu und Jesus war treu, beide waren treu, der eine war treu im Haus, der andere war treu über dem Haus, aber der eine war ein Diener und der andere ist der Sohn. Wieder wird verglichen und wird gesagt, hey, der eine war ein Diener Gottes und der andere war der Sohn Gottes. Und die Frage ist, okay, was hat das jetzt mit uns zu tun? Gell? Warum vergleicht er die zwei? Wie passt das alles zusammen? Du hast dann am Ende, Vers 6, sein eigenes Haus, also das Haus jetzt von Jesus, sind wir. Du und ich, wir sind das Haus Gottes. Und es gibt da eine Bibelstelle im Epheser, die das meiner Meinung nach wirklich sehr klar ausdrückt, im Epheser 2,19, du hast Folgendes. Ihr seid nun nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf den Grundlagen der Apostel und der Propheten, während Jesus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das heißt, wir werden da verglichen mit einem Haus, mit einem Tempel und wir haben gesagt, hey, wir sind Bausteine davon und Gott möchte mit uns dieses Haus bauen. Gott möchte dich als einen Baustein hernehmen und einfügen in dieses Haus Gottes, in dieses Reich Gottes. Er möchte dich verwenden mit deinem Leben, mit deinen Gaben, mit dem, wer du bist, wie er dich gemacht hat, um sein Reich weiterzubringen. Und da wird dieses Bild verwendet. Und Gott, das ist ein Prozess, wenn ich gesagt habe, hey, es ist einmal ein Haus hingestellt worden und fertig, sondern es ist aktiv, das ist was passiert, gell, was im Prozess ist. Wir werden mit auferbaut zur Wohnung Gottes. Das ist das Bild, was da gezeichnet wird. Und wie können wir jetzt da Teil davon sein? So endet dieser Abschnitt, den wir uns sehen, da im Vers 6. Wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Meiner Meinung nach ein bisschen kompliziert an dieser Übersetzung, aber in einer anderen Übersetzung heißt, wenn wir an der Zuversicht und Hoffnung festhalten, auf die wir stolz sind. Also du und ich, wir sind Gottes Haus, aber da kommt dann ein Wenn, eine Bedingung. Was ist diese Bedingung? Diese Bedingung ist, wenn wir festhalten bis zum Ende. Wenn wir festhalten. Und dieses Bild, was da dieses Wort, was da verwendet wird für festhalten, an einer anderen Stelle in der Apostelgeschichte wird es verwendet für ein Schiff. Ein Schiff, das einen Kurs setzt auf irgendwas hin, das hält an diesem Kurs fest. Das ist das Bild. Wenn wir festhalten an dem, wenn wir auf diesen Kurs, auf dieses Ziel hinsteuern, das ist das, von dem da geredet wird. Wir sollen festhalten bis zum Ende. Und das, was wir da sehen, das kommt mit einer großen Frage. Und vielleicht denkst du dir diese Frage gerade, fragst dich gerade aus. Du fragst dich, hey, was heißt das jetzt? Heißt das, dass nur die wirklich Christen sind, die bis zum Ende festhalten? Jeder von uns kennt Menschen, die irgendwann einmal mit Jesus angefangen haben und jetzt aber von Jesus nichts mehr wissen wollen. Die dieses Rennen, diesen Marathon gestartet haben, und jetzt aber irgendwo anders laufen, in eine ganz andere Richtung gehen. Wie passt das zusammen? Was ist da gemeint damit? Wenn wir festhalten an dieser Zuversicht, und das, was der Autor da sagt, das ist gar nicht so einzigartig, das ist gar nicht so besonders in der Bibel. Jesus selber sagt das zum Beispiel. Ich habe da zwei Bibelstellen für euch. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Oder Matthäus, Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Da geht es um dieses Rennen und da wird beschrieben, Herr, es geht darum, nicht nur zu starten, sondern auch dieses Ziel zu erreichen. Und es wird auf verschiedene Bilder und verschiedene Wege beschrieben. Jesus nimmt einmal dieses ganz bekannte Gleichnis, wo er sagt, vom Seemann, gell? Das kennen wir alle. Er sät Samen aus, ein bisschen was geht am Weg, ein bisschen was geht auf steinigen Boden, ein bisschen was geht in Dornen, ein bisschen was geht in fruchtbaren Boden, gell? Und das, was auf steinigen Boden fällt, sagt er, hey, das geht auf, das blüht ein bisschen, das hat gestartet, aber was passiert nach einer gewissen Zeit? Es verdorrt, weil es keine Wurzeln hat, weil Schwierigkeiten kommen, heißt es tatsächlich, bei Bedrängnis. Das ist das Bild. Und wie kann ich jetzt das schaffen, das ist ja diese Frage, die ich am Anfang auch gestellt habe, wie kann ich es schaffen, nicht nur zu starten mit Jesus, sondern auch zu enden? Und da sind wir wieder am Anfang von diesem Vers, von diesem Abschnitt. Betrachtet Jesus. Schau auf Jesus. Richt dein Schiff, dein Lebensschiff immer wieder aus. Das braucht immer wieder Kurskorrektur. Wer mal von euch auf ein Segelschiff war oder was, gell? Okay, heute hat Molle möglichen technischen Hilfsmittel, aber du musst immer wieder schauen, hey, ist der Kurs noch richtig? Stimmt es wohl noch, wo ich gerade hingehe? Hat der Wind mir ein bisschen vertrieben oder bin ich ein bisschen, weiß nicht, abgelenkt gewesen? Stimmt der Kurs wieder? Betrachte Jesus, schau auf ihn. Und ich möchte diese Predigt mit einen Abschnitt beenden aus dem Timotheusbrief. Du kannst gerne auch aufschlagen, 2. Timotheus 4, Vers 7. Das finde ich absolut spannend. Da lesen wir von einer Person, die ganz am Ende ist. Die weiß, hey, innerhalb der nächsten Wochen, Monate, vielleicht Zeit, wird mein Leben vorbei sein. Diese Person ist Christ, diese Person ist der Paulus. Und der sagt Folgendes, 2. Timotheus 4, Vers 7. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet und den Glauben bewahrt. Das ist absolut spannend. Er schaut auf sein Leben zurück und er redet nicht drüber. Hey, ich habe so viele Gemeinden gegründet, ich habe so viele Leute zu Jesus geführt, ich habe dies gemacht und jenes gemacht, sondern er sagt nur, hey, ich habe diesen Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Das ist das, um das es geht. Das ist das alles, was zählt am Ende. Gell? Hey, mein Schiff steuert auf das noch zu. Ich habe mein Leben lang Jesus betrachtet, immer wieder neu dieses Bild mir angeschaut. Und so, das ist die Einladung von diesem Abschnitt im Hebräerbrief und die Einladung von der Bibel auch an dich, dich zu fragen, hey, wo steuert mein Schiff gerade hin? Ist es ausgerichtet auf ihn? Muss ich wieder Dinge adjustieren in meinem Leben, um zu schauen, dass es wieder in diese Richtung geht? Betrachtest du gerade Jesus? Und das ist das absolut Gewaltige. Man könnte jetzt denken, ja passt, ich reiße mich wieder mal zusammen, gell? Ich versuche es wieder mal, gell? Ich gebe wieder mal Gas, gell? Ich richte mich wieder mal, ich tue wieder mal. Gell? Was haben wir gelesen? Jesus ist treu. Er ist derjenige, der das zuerst gemacht hat. Er ist derjenige, der Mensch worden ist, der auch in schweren Zeiten nicht aufgeben hat, der bis zum Ende gegangen ist, auch wenn er keine Lust gehabt hat, wenn er gesagt hat, hey Gott, bitte, gibt es irgendeinen anderen Weg? Er hat gesagt, er ist treu. Und weil er das zuerst gemacht hat, kann er auch uns helfen, diesen Lauf zu vollenden. Er hat gesagt, hey, ich lasse euch nicht allein. Was hat Jesus gesagt, wo er gegangen ist? Er hat gesagt, ich gehe jetzt und tschüss und versucht es halt. Gell? Und er hat gesagt, hey, ich lasse euch nicht alleine, ich sende euch den Helfer. Ich sende euch den Heiligen Geist. Ich sende euch Gottes Kraft, dass ihr diesen Lauf vollenden könnt. Und die einzige Frage ist, hey, lassen wir zu, dass diese Gotteskraft, dass dieser Heilige Geist in uns das machen darf? Lassen wir zu, dass dieser Heilige Geist mein Lebensschiff ausrichten darf? Er möchte das und er kann das, viel besser wie ich. Die Frage ist nur, lasse ich das zu? Und das ist diese Einladung vom Hebräerbrief, diese Einladung von diesem Abschnitt, wo Gott Jesus mit Mose vergleicht. Und diese Einladung, diesen Abschnitt möchte ich jetzt einfach noch auch Gott hinlegen im Gebet und deshalb möchte ich diese Predigt mit einem Gebet jetzt abschließen. Ja, Vater im Himmel, es gibt so viele Beispiele, die wir haben in unserem Leben, die wirklich diesen Lauf vollendet haben. Viele Christen, zu denen wir aufschauen können in unserer jetzigen Zeit, in der Bibel, auch in Mose. Aber keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Und Vater, wir sagen dir Danke, dass du Mensch geworden bist. Wir sagen dir Danke, dass du das gemacht hast, dass wir dir so wichtig waren, dass du gesagt hast, hey, ich werde Mensch, ich nehme das alles auf mich. Ich ertrage auch die Schwierigkeiten und auch das Leid, auch die Verfolgung, auch den Spott. Ich gebe bis zum Ende. Und Vater, wir kommen vor dir als Gemeinde und als Einzelpersonen und wir sagen dir, Herr, wir möchten auch diesen Lauf bis zum Ende laufen, aber oftmals fühlen wir uns so schwach, oftmals fühlen wir uns so hilflos. Und wir möchten, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, wir möchten, dass du uns ausrichtest. Wir möchten festhalten an dir. Und so schenk uns das, füll uns mit deinem Geist, füll uns, zeig uns auch in unserem Leben, was das heißt. Ganz praktisch, nicht nur irgendwie hochtheologisch, theoretisch, ganz praktisch. Sag mir, was das heißt in meinem Leben. Sag uns, was das heißt in unserem Leben. Wir bitten dich darum und wir sagen dir einfach nur Danke. Danke, dass du einfach so ein genialer und guter Gott bist, dass du uns so liebst, dass du alles gemacht hast und Mensch geworden bist.